Das steht dir gut hier.
Mit dem Bart?
Ja, finde ich
gut. Ja, habe ich mir in Italien
gewachsen. Du siehst so ein bisschen aus wie Markus Söder.
Das ist...
Nein.
Wobei, der hat jetzt extrem gute Umfragewerte, habe ich heute
gelesen. Ja, klar.
Ja. Er sieht aus wie ein Schlagersänger, ne? Markus Söder, habe ich letztens gesehen. Hm? Hat der irgendwie einen neuen Style, oder?
Ja, hat er.
Wirklich?
Ja, diese Schnotte mit Bart, das ist neu bei ihm. Ja.
Jetzt, wo er nicht mehr Kanzler werden kann.
Genau.
Ja. Hier, guck mal, ich habe was mitgebracht. Cannoli al Pistacchio, weil heute ist ja keine Zeit für Streuselkuchen. Die Bäckerei Balkhausen hat heute Urlaub. Und jetzt habe ich hier aus Italien extra...
Das ist gut. Soll ich noch einen Teller holen für jeden? Oder sind die? Ach, die sind ja so eingepackt.
Guck mal, das sind so kleine eingemümmelte hier. Ja. Pistachio.
Die sind nochmal eingepackt.
Die sind nochmal eingepackt. Ja, in Italien,
da
ist das nichts mit.
Da freuen sich aber hier die Tonkollegen.
Das ist natürlich. Also, ich habe da zwei, dreimal Tiramisu gegessen in Italien. Und die Dinger hier aber, die sind richtig stark.
Ja, da höre ich schon, du bist gut erholt.
Jetzt krümeln wir dem Janik die ganze Wohnung voll.
Ich habe eben noch gesaugt.
Ich habe die Claudia gerade getroffen. Die wirkt so frisch, die macht das nachher sauber.
Oh, der war wirklich gut.
Die hat extra für uns den Sportkurs abgesagt. Wir sind ja heute in den Backridge-Studios.
Welchen Sportkurs denn?
Ja, die hat einen Sportkurs montags morgens.
Hier zu Hause oder wie?
Nein.
Nee, und sie hätte dann zurückkommen müssen und dann hätte sie hier währenddessen duschen müssen. Und das wollte sie nicht.
Genau.
Oder? Ja.
Das ist ja dann unangenehm, wenn dann hier...
Arme Claudia.
Aber die Claudia hat mir
wenn
das unten...
Wenn jetzt das so gefährlich irgendwo zu duschen, wenn Weggin ja nicht
genau,
ist,
ja. Die Claudia hat mir unten das erzählt und hat aber gesagt, sag das aber nicht im Podcast. Claudia habe ich nicht.
Wahnsinn.
Ja. Mega gut, wirklich.
Wie war euer Wochenende?
Ja, sehr intensiv, ne? Also ich war Freitag in Mannheim, Samstag auf der Couch und gestern war ich...
Samstag habe ich aber geliefert für den Frieden der Familie Bakic. Das kann man ja sagen, Claudia ist ja bekennendes Mitglied und Fan von Borussia Mönchengladbach. Und das Produkt im Haar hat geliefert, Seoane. Und damit einen schönen Samstagabend im Hause Bakic beschert.
Das war sehr gut, genau. Und dann sind wir Sonntag nach Bielefeld gefahren.
Ganz deswegen genau. Und vor allen Dingen, da muss man eins mal zu erzählen. Ich gucke auf die Uhr zu Hause und denke, oh, wir waren verabredet vom Heiland, Janik und ich,
ja.
10.20 Uhr und ich sehe so 10.12 Uhr, oh, jetzt muss ich mir wirklich aber los, Schuhe an und rennen. Dann denke ich unterwegs, 10.20 Uhr ist eh eine komische Zeit, ich muss mich jetzt gar nicht so schlimm beeilen, der bestellt mich hundertprozentig dahin, weil der denkt, dass ich unpünktlich wäre und wir fahren eigentlich erst um 10:30 ab. Dann steht er da, völlig entspannt, löffelt sein selbst mitgebrachtes Müsli, sagst du mal, hast du mich eigentlich früher bestellt wegen Pünktlichkeit? Und dann sagt er einfach nur frech, ja, muss man auch sagen.
Aber ihr wart doch alle drei in Osnabrück, konnte man da aus Nachhaltigkeitsgründen nicht zu dritt anreisen, war das nicht möglich? Strassi, was war los?
Wir haben wirklich einfach gar nicht gesprochen darüber. Das ist einfach so.
Ihr habt erst vor Ort festgestellt, dass ihr beim selben Spiel seid?
Nein, man muss es ganz klar so sagen. Und ich glaube, das ist auch die Erklärung. Also A hatte Strassi Steven R. noch dabei. B, also mit 4 ist dann schon ein bisschen. Aber B, sind wir natürlich früher gefahren, weil Janik bei so einem großen Spiel natürlich... Entschuldigung, vorher auch die Technik checken möchte. Und für mich war es ganz angenehm, weil ich in der Woche so viel andere Sachen hatte. Ich fahre dann gern mit Janik und spreche mit ihm die Sendung durch.
Weil der Janik fährt maximal 80. Das muss man dazu wissen.
Das ist das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Der ist gestern richtig, also das war richtig.
Der hat wirklich bis auf 100 hat er
so beschleunigt. Wie Heinz-Harald Frenzen. Und dann kommt ja auch noch dazu, ich wollte früh da sein, um am Live-Ticker den HSV in aller Ruhe noch mitzuverfolgen. Ja. Und das wäre im Auto... Es sprachen viele Gründe dafür, wie der FC St. Pauli, einfach mal die 300 Kilometer nach Dortmund zu fliegen.
Ich muss sagen, es war für uns alle ein Wochenende der Superlative. Und es wird jetzt, glaube ich, der beste Podcast aller Zeiten. Der Superlativ-Podcast, oder?
Ja, wollen wir über Fußball reden?
Ja, gerne.
Getränke in die Hand. Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Seid herzlich gegrüßt. Hier ist Folge 52 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Live aus den Straßburger Studios in Köln.
Hallo?
Nee, das stimmt ja gar nicht. Wir sind ja bei Familie Bakic. Sorry, ich habe Verwirrung. Also live aus den Bakic-Studios in, wo ist das eigentlich nochmal? Köln-Mitte?
Es ist sehr mittig, ja.
Es ist sehr mittig. Und wir sind alle beisammen, alle vier versammelt. Es ist Herbst, alles voller Laub, aber er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er hat das ganze Jahr alt Weibersommer und Pilzsaison. Thomas Wagner.
Also der ist Top 3, muss ich wirklich sagen.
Und auch für ihn gilt jetzt wieder Herbstlaub statt Urlaub. Frisch erholt hat er hoffentlich wieder ordentlich Kürbis. Er ist zuständig für den Wind in 4:3. Hier ist Christian Straßburger.
Servus.
Und dann kommen wir noch zu dem, der ist die Weinlese von 4:3. Reifer kann man nicht sein, er holt für uns immer die Kastanien aus dem Feuer. Yannick Barkic.
Ah, schön, wunderschönen guten Morgen.
Ich bin Tobi Schäfer und freue mich, dass wir uns endlich mal wiedersehen.
Du bist für mich meine Lieblingsjahreszeit. Du bist für mich der Golden Summer, wenn man so fährt, wenn so diese verschiedenen Farben im
Indian
Wald.
Indian Summer.
Ja, Indian Summer, genau.
Was ist denn dein Lieblings...
meine Lieblingsjahreszeit.
Deine Lieblingsjahreszeit, ja.
Ich bin ja am Tag des Sommeranfangs geboren, das heißt eigentlich ein Sommerkind, aber ich mag den Herbst schon auch irgendwie sehr gerne.
Ich muss übrigens mal ganz kurz sagen, wenn immer alle so sagen, oh, ich ziehe nach Katar oder nach Dubai und so, ich will da gar nicht hin. Ich finde gerade die vier Jahreszeiten, leider ist der Winter zu schwach bei uns, das liebe ich an Deutschland total, muss ich ehrlich sagen.
Wer sagt denn, ich ziehe nach Katar?
Ja, gibt's doch genug welche, die sagen, ah, Sonne, ich will mein ganzes, ich weiß gar nicht, ich will gar
nur
nicht
Sonne.
Ja, nur Sonne wäre für mich gar nichts.
Nee. Wäre für mich auch nichts. Ne?
Nee.
Also dafür, ich habe so viel Sonne im Hetz.
Die haben ja nicht einen Baum.
Ja,
das genau. Ist ja das Schlimme. Ja. Ja,
also keinen echten.
Ja.
Ja, ich war ja mit Janik, wir waren ja da. Wir sind durch die Mall. Ich meine, da gab es natürlich Bäume da in kleinen Istanbul, was weiß ich nicht alles. Ne?
Nein, wir fühlen uns hier, glaube ich, ganz wohl. Ich finde auch die Fußballzeit im Herbst am schönsten, wenn es so ein bisschen...
Wenn die Plätze wieder tief werden.
Genau.
Wenn man gestern Bielefeld, der Platz war ein Teppich.
Absolut, aber du machst doch schon ab irgendwie 18 Grad, machst doch schon Sohlen rein. Also... Du hast doch schon so ein Paket an Sohlen im Kofferraum.
Ja, ich versorge immer alle mit Wärmesohlen.
Der Kollege Sönke Sievers, der sitzt bei 38 Grad mit dem Pulli da.
Ja, also wirklich.
Aber nur, wenn er am Vorabend...
die Frostbeule. Ja, lass müssen wir wirklich über Fußball sprechen. Es gibt doch so viele andere schöne Themen.
Lass uns mal reinstarten in diesen Sonntag der Superlative gestern. Drei fantastische Spiele, die, glaube ich, das gehalten haben, was wir uns davon erhofft haben. Und wir haben schon angesprochen, ihr wart ja alle drei in Osnabrück beim Sieg.
Da muss ich schon wieder korrigieren.
In Bielefeld.
Was ist denn los mit dir?
Ja, keine Ahnung. Ich hab eben auch schon Osnabrück gesagt. Das war natürlich alles in Bielefeld.
Aber was vielleicht gibt es ja Leute zu Hause, die hören nur unseren Podcast und gucken gar nicht Magenta Sport. Das kann ja sein, oder? Sonntag der Superlative, der wurde ja ausgerufen im Prinzip von uns. Denn das waren drei heiße Duelle, drei traditionsreiche Duelle, waren alle drei Stadien ausverkauft. Wir haben doch so Zahlen. Ihr habt doch so,
also
Herr Ober, Zahlen.
Wenn man jetzt mal die ersten drei Ligen gestern miteinander vergleicht, die von den Zuschauerzahlen, dann hat die dritte Liga mehr Zuschauer gehabt als die Bundesliga.
Aber wir hatten auf jeden Fall über 70.000 in diesen drei Spielen.
Ja.
Aber es kommt natürlich...
Wir hatten aber auch ein Spiel mehr gestern, ne?
Na, im Schnitt auch, im Schnitt. Okay. Wobei ich meine, die Bundesligaspiele waren in Kiel und Wolfsburg. Mhm. Muss man jetzt auch fair bleiben, das war jetzt auch nicht die Creme de la Creme der Bundesliga.
Auch der Stadiongröße in Kiel zum Beispiel, ne?
Naja, auf jeden Fall hatten wir mit Dresden gegen Essen, ich glaube, ein ausverkauftes Rudolf-Habig-Stadion oder fast ausverkauft.
Wir hatten gestern knapp 70.000 Zuschauer in den drei Stadien, das musst du dir mal reinziehen. Dieser All-Time-Record... Von 134.170.
Ganz knapp.
Ganz knapp. Wir hatten 132.039 Zuschauer. Das ist natürlich, also wir reden hier von dritter Liga, das ist für mich, ja, wie sagt der Italiener, Chapeau.
Ja, wir nehmen das immer so hin, diese Zahlen, ne? Aber auch freitagsabends in Mannheim über 11.000 finde ich einfach krass, dass sie dahin pilgern, ne? Also das ist immer noch dritte Liga, das ist geil.
Ja.
Also, wie ich gerade sagte, wart ihr gestern ja alle zusammen in Verl und... Nein, also, wir wart in Osnabrück, nein, in Bielefeld.
Richtig.
Und habt gesehen, wie die Arminia gegen Osnabrück gewonnen hat. Und da war ziemlich was los und es war durchaus ein verdienter Sieg. Ne, erzählt mal, wie war das Spiel?
Also erstmal muss ich sagen, und das jetzt mal Spaß beiseite, was Thomas Wagner gestern am Mikrofon von Magenta Sport gezaubert hat. Also wir reden ja wirklich und wir kennen uns ja jetzt und ich mag dich auch, aber wenn ich jetzt einfach nur Zuschauer wäre, dann würde ich sagen, das ist einer der besten Sportmoderatoren, die wir hier haben in Deutschland. Du hast, und das ist ja das A und O, wie ich finde, Stimmung transportiert für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, wie ich es selten erlebt habe. Ich habe wirklich vor dem Monitor gesessen, gebannt, ich hab's dir aufs Ohr gesagt, Yannick, und habe gedacht, was geht hier eigentlich ab? Du hast schon so viele Stadien gesehen, weltweit, du warst beim Europa-League-Finale der Frankfurter und so weiter und so fort. Aber gestern hast du wirklich diese Bedeutung auch für die Fans transportiert, dass ich gedacht gedacht habe, ich habe Angst, dass ich hier gleich kommentiere, als wären hier 14 Medaillen und 800 WM-Pokale, weil ich war so elektrisiert und da muss ich dir ein Kompliment aussprechen und das mache ich auch. Gratulation.
Ich dachte, wir sind Freunde, ich mag dich nur. Aber das freut mich natürlich total, also finde ich auch schön, wenn man das so unter Kollegen sagen kann. Ich fand zwar gestern auch, es war außergewöhnlich, muss ich sagen, wir haben auch eine tolle Position gehabt am Aufgang vom Spielertunnel. Es war so laut, ich hatte wirklich permanent Gänsehaut und habe dann wirklich bei mir selber gedacht, ich mache das jetzt seit 27 Jahren, so gefühlt von dem, dass man das auch so aufsaugen kann. Man ist ja, wenn man junger Kollege ist, das weiß ja wahrscheinlich auch Tobi, man ist ja am Anfang so in seinem Tunnel, man versucht so sein Ding zu machen, dass man es schafft, eine Moderation auf den Punkt zu machen und trotzdem die Stimmung aufzusaugen. Das kannst du wahrscheinlich auch erst, wenn man so ein bisschen selber erfahrener ist und sowas. Das war einfach gestern ein traumhaft schönes Erlebnis, muss ich ehrlich sagen.
Man muss dazu auch sagen, also beide Fanlager haben natürlich auch extrem geile Stimmung gemacht, auch zu einem richtigen Zeitpunkt. Das kann man ja schwer planen während so einer Sendung. Es gibt ja Elemente, dann bist du irgendwo in einer Matz und kannst nicht raus, aber draußen geht die Luzi ab. Das war gestern nicht so. Also wir konnten auch viel rumspielen. Wir hatten ja so eine Tunnelkamera, das war ja auch besonders. Wir hatten eine super Slow-Mo und das sah im Vorlauf schon echt richtig schick aus. Und ich finde immer, der beste Moment ist immer, wenn du, Veggie, hochgibst zu Strassi. Wir nehmen Strassi dann ins On, komm im On nennt sich das dann bei uns. Und man hat bei Strassi gestern richtig gemerkt, der hatte so ein freudestrahlendes Lächeln. Normalerweise bist du immer ein bisschen souveräner, ein bisschen cooler, aber gestern hat man richtig gemerkt, da warst du irgendwie so angekitzelt von Veggie. Genau. Und das ist immer schön zu sehen dann, ja.
Ja, du musstest das dann kanalisieren. Und aber das muss man wirklich sagen, die Osnabrücker gestern, die standen ja schon, was weiß ich, 2 Stunden mit 3000 Mann sozusagen in diesem Block, haben da Stimmungen gemacht. Der Rest der Bielefelder, wie viel waren es? 26.000 irgendwas. Das war stimmungstechnisch, man musste es nicht künstlich, das macht man ja manchmal, ne, dass man so eine Hoffnung hat und redet das dann ein bisschen besser als es ist, aber das musste gestern überhaupt nicht sein. Und dann hat das Spiel große Teile, vor allen Dingen zweite Hälfte, auf jeden Fall auch noch abgeliefert. Also
Weltklasse. Es ist auch dann der Vorteil, wenn du wie gestern rund um das Stadion bist. Ich meine, ich hoffe, dass der ein oder andere, der uns zuhört, auch schon mal in Bielefeld war. Das ist ja wirklich ein altes Stadion, mitten im Wohngebiet. Ne? Und das war gestern auch geil. Die Sonne war da, es war ein Nachmittagsspiel. Dein geliebter Feind kommt vorbei. Zwei große Traditionsvereine. Es war einfach ein geiler Fußballnachmittag, muss man wirklich sagen.
Ja, und es war vor allem auch wenig Aggression da. Ne? Das ist natürlich schon immer noch ein Derby.
Richtig.
Aber es war halt so, du hattest jetzt nie so das Gefühl, dass das jetzt hier irgendwie eskalieren könnte oder sowas. Es war einfach ein geiles Derby, muss man schon sagen.
Es war einfach nur schön. Und wir haben ja dann mit Mitch Kniert gesprochen, ihr habt mit Mutzel gesprochen. Wir haben vorher Pitt Reimers gesprochen. Du hast bei allen das Lächeln gesehen. Die hatten, wie gestern, als wäre jetzt gleich Kreisliga oder sowas. Mhm. Ja? Es ging einfach nur um den Sport. Der stand im Fokus und das war einfach so herrlich. Trotz alledem muss ich sagen, also Gratulation Arminia Bielefeld, am Ende ja auch verdient gewonnen. Vielleicht fangen wir erstmal mit Osnabrück an. Macht ihr euch Sorgen ein bisschen? Weil ich, bei mir merke ich, ich spüre ein bisschen Sorge.
Also ich finde das Programm jetzt hart in der englischen Woche. Du musst jetzt nach München. Die Löwen haben gestern eigentlich gut gespielt. Du spielst dann zu Hause gegen Saarbrücken, zu was die in der Lage sind. Das haben wir auch gesehen an diesem Wochenende. Und wenn du da jetzt vielleicht nur einen oder keinen Punkt holst, dann wird es unten schon langsam, ist schon eine Lücke da. Ich finde, Reimer ist einen guten Typen, der mir gestern auch vor dem Spiel gefallen hat. Das war jetzt nicht gekünstelt, der hat sich gefreut. Aber da liegt schon einiges im Argen in Osnabrück. Sie können die Intensität gar nicht so hoch halten. Das wundert mich eigentlich, weil normal waren Teams von Uwe Koschin hat auch immer dafür bekannt, marschieren zu können. Da habe ich bei der Mannschaft jetzt gerade nicht.
Aber wir haben ja bis zum Trainerwechsel immer so ein bisschen davon gesprochen, dass sie im Kopf vielleicht nicht bereit sind, diese Liga anzunehmen und die Situation anzunehmen oder viele, weil sie eben aus der zweiten Liga kommen und sich vielleicht auch eher da sehen. Hat sich das denn durch den Trainerwechsel nicht geändert? Weil das wäre vielleicht seine Hauptaufgabe gewesen, da jetzt erstmal einen anderen Geist reinzubringen.
Wenn ich das nur noch sagen darf, ich fand es jetzt gestern auch nicht bodenlos. Nee. Ich fand zum Beispiel, sie haben sich in der Defensive gut reingeschmissen. Jamfi, da war viel Emotion auch drin. Und es gab auch ein paar Umschaltmomente, aber du hattest, und eigentlich komischerweise, da nach dem 0-1 war die beste Phase von Osnabrück, das hast du gestern gut auch mit Flotti erklärt, wo man das Gefühl hatte, sie haben jetzt nichts mehr zu verlieren. Irgendwie haben die, da ist so ein Druck da. Also ich finde schon, dass der Trainerwechsel was bewirkt hat. Ich glaube nur, wenn du auch 20 Jahre oder 30 Jahre so eine Fahrstuhlmannschaft immer zwischen Platz Liga 2 und 3 bist. Das macht irgendwas auch mit dem Verein. Es ist eben nicht mehr selbstverständlich, dass du wieder absteigst und oben mitspielst. Und dieser Moment, den wir vor 2 Jahren erlebt haben, da am letzten Spieltag, der ist halt auch nicht beliebig wiederholbar. Irgendwie ist der ganze Verein gefühlt noch nicht so ganz in der Realität dritte Liga angekommen. Und jetzt geht's dann in einem Übergangsjahr, jetzt geht's wirklich, für mich geht's dieses Jahr nur um den Klassenerhalt in Liga 3.
Ja, aber das war ja schon von vornherein klar. Also
ja? beim VfL?
Für mich auf jeden Fall. Also für mich hat der VfL auch klar kommuniziert, dass sie jetzt nicht direkt wieder hochgehen wollen. Natürlich sieht man sich nicht auf dem letzten Tabellenplatz. Und ich finde auch, Bielefeld ist aktuell nicht die Kragenweite. Ne? Also Bielefeld ist eine Mannschaft, die spielt seit jetzt fast anderthalb Jahren zusammen unter dem gleichen Trainer, hat ein klares Gerüst, klare Struktur. Und da kommt jetzt halt Osnabrück, die jetzt einen neuen Trainer haben, in der Krise sind und wir haben es in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht. Da hatten wir eher noch gesprochen, haben gesagt, so, boah, Bielefeld muss natürlich ein bisschen konsequenter mal aufs Tor gehen, weil Torchancen gab es nicht. Ne? Deswegen, also ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Also das Zauberwort ist immer Konstanz, ist immer Vertrauen in die eigene Idee und eben Zeit.
Trust the process, sagt man noch.
Genau.
Ich habe aber das Gefühl, die sind nicht zusammengewachsen. Also da das Team ist nicht zusammen. Ich spüre irgendwie eine atmosphärische Störung. Keine Ahnung, das ist einfach nur ein Gefühl.
Genau das, dass einige vielleicht wirklich, ich sag's mal salopp, keinen Bock auf dritte Liga haben.
Ja, also Jemfi hat man das ja vorgeworfen, beziehungsweise der hat ja ganz andere Qualitäten. Der ist drin, der ist auf jeden Fall da. Ja? Aber ich habe das Gefühl, da ist nicht dieser hundertprozentige Support da. Vor allen Dingen, wenn man Fehler macht. Ich habe das Gefühl, dass die sich auch irgendwie nicht grün sind. Damit meine ich auch nicht alle, aber irgendwie kommt mir das so rüber.
Vielleicht kommt das auch daher, weil wir immer bei Osnabrück von dieser eingeschworenen Gemeinschaft erzählt haben, wie es in den letzten Jahren war. Das war vielleicht auch outstanding. Ne? Also dieser Aufstieg dann 90+6, das schaffst du denn eigentlich einfach so mit so einer Saison, sondern das war schon eine eingeschworene Gruppe. Kann auch sein, dass das wieder so ein bisschen abebbt und Normalität wird. Ist ja nicht in jeder Fußballmannschaft so, dass die Freunde sind. Ne? Aber trotzdem finde ich, hat Osnabrück so viel Qualität, vor allem mit Jamfi, mit Engelhardt, Simakala, auch dieser Amoako, der jetzt dieser neue Hybridspieler ist. Kayo ist eine super Verpflichtung. Also die haben so viel Qualität, das wird auf Strecke, wird das dauern. Man darf halt nur nicht nervös werden.
Ich glaube, so geil dieser Tag für jeden war, der damals dabei war, ich glaube, dass dieser Aufstieg am Ende sogar kontraproduktiv war. Weil wenn du so sang- und klanglos aus der zweiten Liga absteigst, das macht was mit dir. Das macht was mit den Spielern, die an sich zweifeln. Das macht was mit dem Verein. Wärst du besser Vierter geworden, letztes Jahr nochmal Fünfter geworden, dann wäre das Fundament, glaube ich, stabiler. Aber in einem hast du natürlich recht. In der Summe der Qualität der Einzelspieler ist Osnabrück zum Beispiel viel stärker, als es der MSV Duisburg letztes Jahr war, um da mal jetzt die Vereine und die Ängste zu vergleichen.
Was man aber auch, also wir sind jetzt noch nicht bei der Tabelle, aber man sieht, Osnabrück hat ja schon ein bisschen Abstand. Also mit dem nächsten Spieltag könnte es schon sein, dass sie auch weiterhin unterm Strich stehen werden. Also das ist ja in dieser Saison ganz besonders, dass die Abstände so knapp sind. Ne? Also Beispiel, wir haben vor zwei Wochen mit Rüdiger Ziel gesprochen, dass er vielleicht rausfliegt. Jetzt steht er fast auf dem Aufstiegsplatz. Ne? Also deswegen sollte man sich nicht verrückt machen lassen. Das ist anders als in der Bundesliga. Da haben wir eine Zweiklassengesellschaft. Da sind Teams wie Kiel und Bochum und Pauli ganz weit unten. Und das gibt es aber in der dritten Liga nicht, weil wir diesen natürlichen Absteiger nicht haben. Siehe Hannover 96-2, gewinnt einfach mal 5-1 in Wiesbaden.
Ja, und ich nehme auch wahr, dass Pit Reimers, also der ist ja ein emotionaler Typ und ist auch einer, der super meiner Meinung nach rüberkommt und dem sollte man auch das absolute Vertrauen schenken. Nur habt ihr den mal die ganze Zeit beobachtet? Es gibt ja viele Trainer, die dann mal so ein bisschen Input geben und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, vor allen Dingen zweite Hälfte, der hat nur noch korrigiert. Der musste seinen Spielern wirklich alles vorkauen. Das kann natürlich auch eine falsche Wahrnehmung sein. Vielleicht war das so ein bisschen um die Anspannung auch ein bisschen. Aber das hat mich schon, also ich glaube, das ist auch nicht aller Tage. Ich glaube, dass viele auch noch nicht verstanden haben, wie soll das alles laufen und sowas. Aber es gibt natürlich Basics. Und da müssen wir nochmal zurücknehmen und das muss er auch abkönnen, aber ich glaube die Vorbereitung und die Herangehensweise des VfL Osnabrück mit dem dann alten Trainer, die war einfach nicht ausreichend, um es mal so zu sagen. Ja. Und das wirst du jetzt bis in den Winter merken.
Bei Pit Reimers muss man aber auch so fair sein, das ist ja wirklich ein Trainer-Novize in der dritten Liga, der muss sich auch erstmal an den großen Fußball in der dritten Liga gewöhnen, weil es ist ja schon ein höheres Medienaufkommen. Der stellt sich gestern dahin und spricht im Vorlauf noch live mit uns, was total geil ist. Ne? Da sind wir sehr dankbar für. Und deswegen würde ich ihm da auch so ein bisschen Schonzeit geben.
Ja,
das ist eine ganz neue Mannschaft. Da ist ein ganz anderer Druck drauf. Der muss sich auch selber erstmal finden. Vielleicht.
Ja, aber ich glaube, das war jetzt, habe ich jetzt auch gar nicht als Kritik von Strassi, sondern eher so verstanden, dass da so viel im Argen liegt, dass der Trainer permanent korrigierend eingreifen muss. So habe ich es verstanden.
Genau, der braucht im Prinzip mehrere Hände, damit jeder irgendwie ein Zeichen bekommen kann. Ja,
aber was schon gut ist, das muss man tatsächlich sagen, auch wenn du sagst, sie sind sich vielleicht nicht ganz grün, das kann ich jetzt gar nicht so sagen, aber das ist ja auch mein Eindruck. Aber trotzdem, die Bank hat gelebt, die Mannschaft hat gelebt, also das ist keine tote Truppe, das muss man schon mal ganz klar sagen.
Das finde ich auch nicht, nein. Vor allem Sima Kalla, das hat man ja auch erstmal gedacht, so, kriegt der die Quote, jetzt hat er schon wieder 5 Tore, also.
Ja, weil das ein absoluter Abschlussspieler ist, also das war ja auch nicht sein Tag gestern, aber den schickst du dann da rein und dann macht er das auch. Und,
wo hast du Sima Kalla eigentlich das erste Mal, wo ist er dir so aufgefallen?
Ja, also, Bamor Sima Kalla, der kommt ja von Borussia Mönchengladbach und dann nach dem Profi-Einsatz durfte er sein Trikot unten in den Borussia-Park hängen. Was hängt neben dem vom Marc-André Ter Stegen?
Echt? Ja, das
die Geschichte habe ich aber auch noch nicht erzählt bis jetzt, aber jetzt ist sie endlich mal raus. Wollen wir über Bielefeld noch? Die Arminia, ja? Man hat gesehen, bei der Siegesfaust von Mitch Kniart, der war wichtig, der Dreier. Der war wichtig, der hat einiges freigelegt. Erstens, die haben ja auch wieder Chancen verdaddelt ohne Ende, also konsequent waren sie in der ersten Hälfte nicht, aber dann ist so ein Knoten aufgegangen, 3 Tore zu schießen, zu Hause einfach eine Macht zu sein, auch gegen den VfL in diesem Derby, dann auch wieder diesen Widerstand sozusagen wettzumachen, du gehst in Führung und danach hast du irgendwie, denkst du, scheiße, jetzt bin ich ja in Führung, ja, und kriegst dann den Ausgleich, bist dann aber wieder da und legst dann wieder einen drauf. Wenn wir, das können wir mal kurz beobachten, können wir uns mal merken und in ein paar Wochen zurückschauen, das könnte gestern der Moment gewesen sein, worüber wir vielleicht in ein paar Monaten sprechen. Da ist es dann so komplett zusammengewachsen bei der Arminia.
Druckresistenz, Resilienz, ne?
Hat das Daniel Farke immer gesagt, Resilienz.
Ich finde vor allen Dingen, das Bielefelder Publikum ist ja eigentlich fast sogar ein bisschen atypisch. Die haben die letzten Jahre einen Absturz ohne Ende erlebt und trotzdem waren die Leute immer da und immer unterstützt. Und jetzt, wo es das erste Mal eigentlich, wo du mal durchatmen könntest, merkst du schon auch so, trotz der Punktausbeute vor diesem Spiel, da war schon ein leichtes Krummeln auch so. Also es war jetzt nicht so, dass die alle Kniart auf den Händen durch die Stadt tragen und Korbos und ihr habt uns letztes Jahr gerettet, sondern eher so, jetzt liefert mal schön. Und gestern war einfach ein Spiel, das spektakulär war, das souverän war, das gut war. Also das könnte wirklich, da könnte der Knopf in der Hose aufgegangen sein.
Das kommt ja auch daher, weil sie relativ wenig Tore schießen. Ne? Fans wollen ja immer Spektakel und Tore und schieß mich tot. Aber ich glaube, so viele Tore braucht Bielefeld diese Saison gar nicht. Ich finde, sie machen es sehr gut, dass sie den Fokus auf die Defensive legen. Ich kann mich daran erinnern, Aue ist mal vor ein paar Jahren mit 42 Toren aufgestiegen. Das ist im Schnitt ungefähr 1 Tor pro Spiel, was ja total wenig ist. Ich glaube, Bielefeld wird so eine ähnliche Saison spielen, dass sie mit die beste Defensive haben werden. Und nach gestern würde ich sogar fast sagen, ich habe es zu dir noch im Auto gesagt, auf der Schlussfahrt, auf der Rückfahrt. Auf der Schlussfahrt. Die werden sogar Meister.
Hat er gesagt.
Gestern,
hat er gesagt. Ja, hat er gesagt. Hat sich festgelegt, Janik Bartel.
Das heißt, du hast nochmal eine Nacht drüber geschlafen und manifestierst es.
Ja, also ich gehe voll mit Bielefeld dieses Jahr. Voll.
Weil Luis Oppi solche Freistöße schießt. Das war ein Strahl, also, oder?
Wecki hat schon ein bisschen recht, die haben vorne in der Offensive nicht diesen einen Brecher, aber sie haben halt die Breite, ne? Und die haben jetzt 9 oder 10 unterschiedliche Torschützen, ob wir jetzt als Top-Torschütze, das ist auch geil. Das Tor ist natürlich absoluter Wahnsinn, ne? Also das ist schon, ist, ja, einfach
aber outstanding. Fandst du das wirklich haltbar?
Ja, fand ich haltbar.
Das der war unterschätzt schon echt ein Strahl.
Ja, aber der unterschätzt den. Der muss die Mauer zum Beispiel, ich glaube, der unterschätzt komplett die Position, David Richter. Ich glaube, es stand überhaupt jemand in der Mauer oder 1-2. Das war nur so, wie sagt man, einfach mal dahingestellt. Und der denkt, da kommt eine Flanke oder sowas. Und
also ich habe das Ganze genau beobachtet mit Christoph Hämlein, der ja unser Gast war. Also erstmal stellen sie nur einen in die Mauer. Genau. Ich glaube, er will freie Sicht darauf haben. Damit hast du aber das Problem, den hat er auch nochmal korrigiert, weil es war ja auch ein Rechtsschütze, ich weiß nicht, Lannert oder wer da war, der hätte ja um den einen auch praktisch so einen Bogen drumherum schießen können, wie das Böhme früher mal mit links
oder gemacht. Basler doch auch, ne?
Genau.
Oder Paule Beinlich.
So. Dann dribbelt der eigentlich an und es ist ganz klar zu sehen, dass das nur eine Finte ist und dann hat der aber eigentlich freie Sicht auf den Ball und der flattert noch nicht mal groß, sondern das ist einfach ein Strahl. Und der unterschätzt den. Also der sieht den und der reißt den Arm hoch und da ist zwar so noch einer in der Flugbahn. Ich finde, dass Richter gestern hervorragend gehalten hat, aber das ist für mich, obwohl sich das eigentlich widerspricht, das ist ein Traumtor und trotzdem ist der Ball haltbar.
Und das Bittere ist ja, dass es das 2-1 ist, also mega entscheidend für
und
das
Spiel. Und in die beste Phase eigentlich von Osnabrück rein.
Genau. Mhm.
Ja, das war auf der Richterskala war das nix. Ne? Und dann Mika Schröers, erstes Tor, dritte Liga, eingewechselt, keine einfache Zeit, auch von Borussia Mönchengladbach. Und dann macht er da ein Tor, der dribbelt dann nochmal und hat er dann auch gesagt, er hatte Angst vor Mitch Kniat, dem wohl vorher gesagt hat, hör auf immer zu dribbeln, schieß einfach. In dem Fall hat Mitch Kniat ja dann auch gesagt, sieht man, warum er Tore schießt und Mitch Kniat nie.
Und eins ist ja auch ganz klar, das hat ja Flotti nochmal gesagt, der Trainer muss zwar sagen in 2 Stunden, die Jungs müssen sich gestern hoffentlich richtig schön einen hinter die Binde gekippt haben, weil das gehört ja auch zum Fußball dazu. Du musst ja auch solche Dinge und Emotionen mitnehmen. Heute wird regeneriert, morgen bereitest du dich vor und dann fährst du die kurze Strecke nach Hannover. Die haben, das ist schon auch, wenn du siehst, wie unterschiedlich die Spielpläne für den einen oder anderen Club in dieser englischen Woche sind, das ist schon brutal.
Ja,
also hat Bielefeld einen klaren Wettbewerbsvorteil.
Wenn wir das jetzt abschließen, Hannover muss ja nach München und
Osnabrück.
Osnabrück muss nach München und die Löwen hatten ja jetzt das, in Anführungsstrichen, Auswärtsspiel in Unterhaching, haben jetzt keine Fahrt zu dem Heimspiel am Dienstag, Mittwoch, keine Ahnung.
Mittwoch.
Das ist schon echt ein Nachteil, ja.
Gute Überleitung zu den Münchner Löwen, bevor wir dann zu unserem Gast gleich kommen. Stefan Beinlich, der sich nachher hier zuschalten wird, können wir ja noch über ein weiteres Spiel vom Sonntag der Superlative reden. Die Löwen zu Gast bei der Spielvereinigung Unterhaching, das S-Bahn-Derby am Ende 2:2. Und der wunderbare Kollege Alex Klich hat das Spiel kommentiert und hat uns danach eine Sprachnachricht geschickt.
Also ihr Lieben, wenn eins mittlerweile klar ist, dann folgendes. Unterhaching gegen 60 München, das ist mittlerweile ein ausgewachsenes Derby in der dritten Liga. Hier war eine Riesenstimmung heute, über 14.000 im Stadion. Es war fahrig, es war wild, es war emotional. Alles, was du aus einem Derby unbedingt mitnehmen willst. Es gab eine lange Nachspielzeit wegen diverser Unterbrechungen. Und am Ende des Tages gab es keinen Sieger. Das lag vor allem daran, dass die Münchner Löwen im ersten Durchgang sich echt schwer getan haben. Sie sind sehr, sehr glücklich in Führung gegangen. Natürlich über Patrick Hopsch, den Ex-Hachinger, der hier in den letzten Jahren so viele Tore geschossen hat. Dann im zweiten Durchgang war es total fahrig. Es ging hin und her und am Ende des Tages muss ich sagen, das 2:2 geht vollkommen in Ordnung. Die Löwen dann im zweiten Durchgang deutlich stärker, haben natürlich auch den viel breiteren Kader, aber ihnen fehlt nach wie vor offensiv die Durchschlagskraft. Das muss man schon ganz klar ansprechen. Da fehlt Agianikis immer noch der Schlüssel. Ansonsten war es ein disziplinierter Auftritt. Es war alles dabei, was du dir gewünscht hast als neutraler Zuschauer und dementsprechend gebe ich diesem Derby 4,5 von 5 Bällen und damit zurück zu euch.
Stark. Das war mal eine knackige Sprachnachricht, oder?
Stark.
Von Klichy. Ja. Übrigens, gerade Breaking News, Managerspiel Interactive. Jannik Bakic hat den Spieltag gewonnen mit 68 Punkten. Das ist natürlich Wahnsinn.
Und das trotz Richter im Tor.
Ja. Ich auf Rang 3 mit 65, aber damit katapultiert sich Jannik Bakic in der Saisonwertung gerade auf den 7. Rang. Ich stehe auf 5 zwischen Julian Engelhardt und Pippo Konrad. Da fühle ich mich wohl. Es führt weiterhin gerade, deswegen sage ich es, um die Klammer zu schließen, Alexander Klich. Sprich, das, was er sagt, kommt mit feiner Expertise daher.
Ich finde aber schon, wir haben die zweite Hälfte ja, also ich habe es auf dem Rückweg im Auto gesehen, habe dann Jannik immer darüber informiert, der mich sehr sicher nach Hause gefahren hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wir üben alle schon mal für einen Zivildienst bei dir.
Ich dachte, falls ich nochmal geblitzt werde. Ich finde, für die Löwen war es schon echt bitter, also die Gegentore da zu fressen. Der Elfmeter ist so, kann man geben, weil er geht auch ein bisschen ungestüm, muss man nicht. Das zweite Gegentor, das ist ja ein doppeltes Eigentor, der springt erst verlat dahin, dann will der andere noch klären. Also ich finde Unterhaching, bei allem Respekt, was die da immer reinwerfen, das ist ja für die das große Spiel. Das waren vor allen Dingen Standardsituationen. Da haben sie natürlich mit Geist, das ist ja Wahnsinn, der einzige Spieler, der mit Standards fast mal in der Nationalmannschaft gekommen ist. Ne? Aber die Löwen waren schon für mich besser und hätten sie gewonnen, wir haben gestern die Zwischentabelle gesehen, dann wären die 3 Punkte hinter dem direkten Aufstiegsplatz. So, das unterstreicht deine These von eben nochmal. Also ich finde, die Löwen machen mir deutlich weniger Sorgen als zu Beginn der Saison.
Apropos Geist, da hat Bender ja gesagt, wir müssen ihn ganz behutsam aufbauen. Gestern 89 Minuten.
Ja gut, für Sven Bender ist das behutsam. Der ist 180 Minuten mit einer gebrochenen Nase und im Oberschenkelhalsbruch gelaufen.
Ja, das stimmt.
Ja, was soll ich zu den Löwen sagen? Also ich habe das Spiel jetzt per se nicht gesehen. Also wir saßen ja im Auto. Ich glaube, der Punkt, der hilft denen einfach. Die sind total stabil. Vor allem auswärts fällt das auf, dass sie so viele Punkte holen. Die müssen einfach anfangen, zu Hause zu punkten. Ne? Wenn sie jetzt am Mittwoch zu Hause Osnabrück bekommen, dann sind Tabellenletzter. Also eigentlich vom Selbstverständnis her ist das ein Sieg für die Löwen. Aber trotzdem bewahrt sich das, was wir halt immer sagen. Immer die Ruhe bewahren, immer trust the process. Und dann wird das was.
Übrigens, darf ich kurz eine Zwischenfrage, das ist mir gestern eingefallen im Auto, Bender, warum ist der eigentlich nicht mehr bei den Löwen? Also das ist doch ein Löwen
Ja, das ist wahrscheinlich auch ein großes Thema, warum Unterhaching die Bänderzwillinge bekommt und die nicht bei den Löwen integriert werden. Das ist sicherlich ein großes Thema bei den Fans. Das waren
die Superstars, die bei den Löwen in der Jugend gespielt haben.
Haben die keinen Bock auf die ganze... Also,
keine Ahnung.
Vielleicht kann uns das jemand beantworten. Vielleicht kriegt man ja endlich mal Nachrichten von Löwenfans, dass sie uns das beantworten. Ich weiß
also
nicht.
Generell, ob da so die ehemaligen Spieler auch so Volland eingebunden werden, nochmal in den Verein. Leitner zum Beispiel.
Kevin Volland meinst du?
Ja, genau.
Ja, der spielt ja noch, oder?
Ja, aber der könnte ja dann anschließen. Also mit Stefan Lex machen sie es ja jetzt als Co-Trainer oder Teammanager, je nachdem. Da ist ja so ein Ansatz zu sehen, aber bei den Bender-Zwillingen hat es mich auch gewundert. Birovka ja auch damals dann nochmal als U-Trainer.
Dann gab es noch ein drittes Spiel am Sonntag der Superlative und das war auch nochmal richtig Spektakel. Da trennen sich Dresden und Essen 3-3. Dresden punktet nach dreimal Rückstand. Später dann auch noch durch Stefan Kutschke, der eingewechselt wurde. Und ja, da gab es ja auch ein Wiedersehen noch von zwei alten Bekannten mit ihrem jeweiligen Ex-Verein. Arslan und Schapina, das ist derjenige, den Yannick ja irgendwie jeden Abend noch huldigt und anbetet.
Ist das Foto immer noch im Bett von Vinko Schapina über dem Bett?
Wir können ja gleich mal nachgucken.
Ja, wir gucken gleich nochmal nach.
Das Trikot hängt da im Schrank, ja.
Aber Dynamo Dresden ist in der Krise. Das können wir jetzt festhalten. Man kann ja lange sagen, wir spielen gut und sowas. Also Niederlage in Dortmund, Niederlage im Landespokal, gestern eher glücklich ein 3-3 geholt. Das ist ja immer das Schlimmste. Du gewinnst Spiele nicht, obwohl du gut spielst. Und da erzählst du dir lange auch, es passt. Und irgendwann gewinnst du Spiele aber auch nicht mehr, weil du auch nicht mehr gut spielst. Und gestern, so was wir da so gesehen haben. Das
ist ein schleichender Prozess.
Ja, genau. Ne? Das war nicht so überzeugend.
Also Dynamo Dresden müssen wir vergleichen in Liga 3 mit dem FC Bayern einfach. In der Bundesliga und der FC Bayern kriegt zu Hause keine 3 Gegentore. Ne? Und wenn, dann gewinnen sie wahrscheinlich 9-3.
Oder mit dem FC in der zweiten Liga. Die kriegen auch keine 3 Gegentore.
Nein, natürlich nicht. Was ich aber finde, ist Kutschke 90+6. Der Kopfball ist ein Tor der Überzeugung, ein Tor der Power. Ja? Gegen zwei wuchtet der den rein.
Des Willens einfach.
Des Willens, genau. Da sieht man mal wieder die ganze Klasse von Stefan Kutschke, der einfach, je älter er wird irgendwie, aber trotzdem, er ist wichtiger, er kommt von der Bank, er ist ist so ein richtig geiler Kicker, der labert zwar manchmal auch Scheißdreck, und das sage ich jetzt einfach so, wie es ist, und aber ist einfach immer geil, auch oft zuzuhören und mit ihm zu sprechen, sowieso. Das könnte aber auch wieder so ein Moment gewesen sein. Ne? Das wissen wir erst vielleicht auch am Ende der englischen Woche. Natürlich ist das eine kleine Krise und das darf nicht so passieren. Und auch im Landespokal darfst du so nicht raus und nur den Punkt zu Hause gegen Essen und 3 Gegentore und sowas. Aber vielleicht war dieses eine Tor, diese eine nochmal so ein bisschen, was so einen Ruck gegeben hat für alle.
Ich glaube übrigens, dass auch, dass die Situation von Dresden jetzt vielleicht sogar ein bisschen besser ist, als die in der vergangenen Saison, wo sie ja in der Hinrunde vorne wegmarschiert sind, wo dann irgendwie alle sich so im Unterbewusstsein gedacht haben, ja, das wird jetzt hier ein Durchmarsch für uns und wie es ausgegangen ist, wissen wir ja. Und so wie sie jetzt performen, schärft das vielleicht mehr die Sinne als in der vergangenen Saison. Ich meine, sie sind immer noch Zweiter, sie können am nächsten Spieltag schon wieder auf 1 springen, sind aber möglicherweise durch solche Geschichten wie jetzt im Landespokal oder eben auch jetzt das Spiel gegen Essen zu Hause doch ein bisschen wacher, was so die gesamte Saison angeht. Ich halte sie trotzdem nach wie vor immer noch für, hinter Bielefeld natürlich,
für den absoluten Top-Favoriten. Gibt es eigentlich irgendwie, wie habt ihr das wahrgenommen, diese Spekulation oder das, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, um Stamm, ob er in die Schweiz geht. Also ich glaube, der hat da einen ganz guten Ruf, ja, Young Boys Bern.
Da kann ich ehrlicherweise die Schweizer Liga gar nicht so einschätzen. Weiß ich nicht, war das St. Gallen oder was? Oder wo sollte er hin?
Nee, Young Boys Bern.
Also finde ich Dresden attraktiver, muss ich sagen.
Ja, ja, klar, aber ich weiß ja nicht, wenn du als...
Da kannst du ja Champions League spielen.
Yannick, also ganz ehrlich, bei all deiner Liebe zur dritten Liga...
Ja, aber du hast die Chance, mit Dynamo Dresden aufzusteigen. Ja, aber
Young Boys Bern spielt Champions League. Also jetzt mal bei allem Respekt vor dir, Dynamo und der dritten Liga.
Ja, die spielen aber auch nur Champions League im November und Dezember.
Naja, also Young Boys Bern ist zum Beispiel... die waren auch irgendwo in der Conference oder Europa League im Halbfinale. Also das stimmt nicht. Also ich finde Dynamo Dresden eine wahnsinnig attraktive Adresse, aber ich meine, internationaler Fußball, das hat ja schon auch einen Reiz. Ich glaube nur nicht, dass er es macht, weil das wäre für ihn auch selber, glaube ich, auf der Visitenkarte, okay, der kommt dahin und dann kommt einer, der vielleicht noch ein bisschen schönere Braut ist und haut direkt ab. Das geht natürlich nicht. Da ist Treue gefragt.
Absolut. Und das aus deinem Mund.
Ja. Ich glaube aber trotzdem, ich verstehe, was du meinst, Tobi, mit deinem Argument, weil letztes Jahr hast du 11 Punkte Vorsprung verspielt, aber eins darfst du nicht vergessen, sie sind jetzt zweimal auf der Schlussgeraden eingebrochen. Du wirst dieses Argument, wir haben jetzt Probleme in der Vorrunde und deshalb sind wir stabiler. Ich weiß nicht, ob das so verfängt, sondern ob eher diese traditionelle Unruhe dann um einen großen Verein die Sorge der Menschen übernimmt. Also das ist schon eine gefährliche Situation gerade, finde ich.
Ja, also man hat schon gemerkt gestern beim Schlusspfiff auch, die Zuschauer sind früher gegangen, ne? Selbst schuld, den Kutschke-Moment haben sie nicht mehr mitbekommen. Also du merkst schon, im Umfeld ist da wirklich viel Druck drauf, aber wir haben diese Tabelle, die zeigt, dass sie einfach oben mit dabei sind und im Endeffekt musst du einfach nur die Ruhe bewahren, weil klar, die Zahlen darfst du nicht schönigen, ne? Also das ist, die haben die meisten Torschüsse, das ist ja das große Problem, dass sie einfach diese Tore nicht machen. Fangen sich einfach aber viel zu viele für einen Aufstiegskandidaten. Aber sie sind eben auf Platz 2. Ne? Wir haben halt nicht diese zwei Teams, die oben wegmarschieren, wie Bayern, Leipzig, Bayer Leverkusen oder sowas. Ne? Wir sind in der dritten Liga, wo halt alles eng beieinander ist. Dir reicht ein 2-Punkte-Schnitt, dann steigst du auf.
Wahnsinn, wie du gegen die Bundesliga schießt und das als Sportschau-Chef. Genau.
Dann unterbrechen wir die laufende Sendung jetzt für unseren Gast, der sich zugeschaltet hat. Und dann sind wir relativ schnell beim Thema Hansa Rostock. Er ist eine Rostocker Club-Legende. Er hat Bundesliga gespielt. Er war sogar Nationalspieler.
Er ist eine deutsche Fußball-Legende.
Ja. Stefan Paule Beinlich ist da.
Servus von der wunderschönen Küste und vielen Dank für die sehr liebe Begrüßung.
Du klingst relativ gut gelaunt. Wie sehr schlägt denn die Lage von Hansa Rostock so ein bisschen auf dein Gemüt aktuell?
Ja, sehr schade. Also ich bin ja ein bisschen weiter weg, bin ja nicht mehr ganz so nah dran am Verein. Aber es ist immer noch der Verein, wo ich am meisten drauf schaue, in welche Richtung er marschiert. Gerade jetzt nach dem Abstieg in die dritte Liga. Und es ist natürlich sehr schade, dass sie sich für ihr Spiel bisher nicht belohnt haben und ja auf dem Abstiegsplatz leider im Moment stehen.
Also du sagst, du hast jetzt natürlich nicht mehr die ganz große Nähe, warst ja aber bis März 2023 noch Leiter der Nachwuchsabteilung. Das heißt, die Drähte glühen wahrscheinlich schon noch und Rostock ist das erste Ergebnis, das du wissen willst nach so einem Fußballwochenende? Das schon?
Definitiv. Also ich war jetzt auch Samstag im Auto unterwegs und habe dann das Handy dann angemacht gehabt. Habe zwar nicht die ganze erste Halbzeit gesehen, aber die letzten 10 Minuten. Dann die zweite Halbzeit. Ja klar, das ist nicht mein Verein, aber das ist der Verein, mit dem ich mich am meisten verbunden fühle und auch ich immer wieder Freude habe, wenn dieser Verein sehr, sehr positiv dasteht. Und es ist, ich sage auch immer wir, also wundert euch nicht, auch wenn ich nicht mehr bei diesem Verein bin, aber wir stehen im Moment nicht so gut da.
Paule, es ist ja auch ein Leuchtturm, 12 Jahre Bundesliga, um Europa mitgespielt. Hansa ist ja mehr als nur ein Verein, das ist ja für eine ganze Region. Ab Berlin gibt es nur noch die blau-weißen Aufkleber. Mal direkt ins Thema zu gehen, Bernd Hollerbach hat ja wie du auch eine HSV-Vergangenheit. Wenn du einen Trainer hast, der sehr viel also auch noch auf die alten Skills Wert legt, und dann hast du einen Kader, der in der zweiten Liga eigentlich immer nur gegen etwas gespielt hat, nämlich gegen den Abstieg und vielleicht auch mit einem Punkt mal zufrieden war. Wie passt das zusammen mit einer Spielphilosophie, dass du als Hansa eigentlich gefühlt in jedem Spiel Favorit bist und auch ein Spiel machen musst?
Na, erstmal hast du ja den Kader enorm verändert. Also ich glaube, es sind ja nur noch 6 oder 7 Spieler von der letzten Saison da. Der Kader, glaube ich, wurde gut zusammengestellt. Und ich glaube auch, die Spiele insgesamt waren nicht so schlecht, wie die Punkte dann am Ende sind. Es ist immer das gleiche Problem oder dasselbe Problem, was wir in den letzten Jahren haben. Wir schießen viel zu wenig Tore. Abwehrtechnisch stehen wir, glaube ich, ganz ordentlich da. 14 Gegentore ist alles okay. Haben zwar noch nicht einmal zu null gespielt, sollten wir auch ab und zu mal. Aber wir haben natürlich auch nur 12 Tore geschossen und das ist natürlich schon viel zu wenig. Und ich glaube, in der letzten Saison hatten wir, ich weiß es nicht genau, 32 Tore in 34 Spielen. Und dann wirst du natürlich nirgendwo in keiner Liga irgendeinen Blumentopf gewinnen.
Aber wenn du das dir anschaust, und du hast ja nicht nur das letzte, sondern du schaust ja sicherlich einige Spiele, das, was Bernd Hollerbach will, dafür, wo er steht und das, was in diesem Kader steckt, hast du wirklich das Gefühl, das passt alles zusammen und braucht einfach noch ein bisschen Zeit? Oder merkt man, je länger die Saison dauert, dass sich da vielleicht zwei fremd werden?
Ja, das ist schwierig von der Entfernung zu beurteilen. Ich schaue genauso wie ihr am Wochenende die Spiele. bin da auch wirklich null involviert, was die erste Mannschaft angeht, wie das Verhältnis ist oder das Verhältnis nicht ist. Ich glaube, es hat eine Weile gedauert, bis der Kader ja dann auch komplett zusammenstand. Ich glaube, wir haben einen guten Kader. Wir haben auch in vielen Spielen uns Möglichkeiten erarbeitet. Und es hat ja wie jetzt das Spiel gegen Aachen. Du musst zwar in der ersten Halbzeit auf einmal auch 2-0 zurückliegen. Die Chance, die da noch war, der Innenpfostenschuss. Danach machst du den Ausgleich und in der zweiten Halbzeit hast du nicht die 500-600%, aber du hast 2-3 sehr gute Chancen, die du nutzen musst im Heimspiel. Ja, und kriegst dann halt eine Standardsituation und verlierst dann 2-1 und guckst dich am Ende an und sagst, so ein Spiel dürfen wir eigentlich nie verlieren. Aber das kommt halt in der Saison zu häufig vor, wenn man dann auch die beiden Spiele, die habe ich dann gesehen gehabt, gegen Stuttgart 2 und Dortmund 2, du spielst eine tolle erste Halbzeit, musst eigentlich ja 2-3-0 führen und am Ende spielst du so eine Spiele nur unentschieden. Und das sind die Punkte, die fehlen. Plus, was dazu kommt, das ist natürlich auch das Selbstvertrauen, was dann einer Mannschaft fehlt, weil sie viel zu wenig Erfolgserlebnisse hat.
Du bist ja eine Rostocker Legende, bist zweimal mit denen aufgestiegen, auch in die Bundesliga. Du kannst, glaube ich, am besten erzählen, was da für eine Erwartungshaltung auch ist rund um den Verein und am Wochenende. Ich habe so ein bisschen von außen das Gefühl, dass der Verein noch gar nicht richtig angekommen ist in der dritten Liga. Und mit Verein meine ich jetzt nicht Trainer, Spieler, sondern auch das Umfeld ein Stück weit. Dass man immer noch dieses Selbstverständnis hat, ey, wir sind Hansa Rostock, wir müssen hier Alemannia Aachen als Aufsteiger aus dem Stadion schießen. Hast du auch das Gefühl, dass das noch so ein bisschen Zeit braucht? Beziehungsweise kannst du uns etwas erzählen darüber, wie groß der Druck wirklich bei Hansa Heimspielen ist?
Naja, du hast natürlich 22.000 bis 27.000 Zuschauer im Stadion. Das ist relativ selten in der dritten Liga. Schon gar nicht, wenn dann irgendwie Mannschaften kommen, die vielleicht gerade aufgestiegen sind oder zweite Mannschaften. Ich glaube, der Schnitt liegt bei 23.000 ungefähr. Das ist natürlich Druck, ja, aber das ist natürlich auch eine Mega-Atmosphäre. Du läufst ins eigene Stadion ein und der Trainer von Aachen hat es ja ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ich erreiche nicht mal den Spieler, der fünf Meter neben mir steht. Da muss ich so laut schreien, dass ich am Ende extrem heiser bin. Und das kann natürlich auch pushen oder sollte pushen. Du musst halt, oder jeder Gegner sollte Respekt, mindestens, wenn nicht sogar Angst haben, im Ostseestadion aufzulaufen, weil du wirst aufgefressen. Und das kriegen wir nicht hin, im Moment noch nicht hin.
Aber jetzt stell dir mal vor, wir haben ja gehört, du bist nicht mehr so nah dran, aber du bist natürlich, du hast Expertise. Jetzt wirst du gefragt, in dem Fall von mir, was braucht es denn an Input? Was braucht diese Mannschaft jetzt, damit sie in die Spur kommt? Denn du hast es erzählt, Abstiegsplatz, jetzt sind auch schon 10 Spiele gespielt. Jetzt ist die englische Woche, wenn du jetzt auch wieder nicht dich da irgendwie befreist, dann bist du auf jeden Fall bis Winter da unten mit dabei. Und wahrscheinlich brauchen wir in dieser Saison nicht mehr über den Aufstieg für Hansa Rostock zu sprechen. Wo sind jetzt so die ein, zwei Dinge, die du siehst, wo man jetzt auf jeden Fall ran muss?
Also ich habe mir das Haching-Spiel komplett angeguckt gehabt, das Heimspiel. Das fand ich, so muss eine Mannschaft des FC Hansa Rostock auftreten. So müssen wir spielen. Aggressiv vorne drauf gehen, Zweikämpfe gewinnen, den Gegner unter Druck setzen, zu Fehlern zwingen. Wir sind, glaube ich, nicht eine Mannschaft, die abwarten spielen kann und sagt, lass mal den Gegner ein bisschen spielen und dann schauen wir mal. Das kannst du auch mal machen. Aber grundsätzlich, gerade bei den Heimspielen, erwartet das Publikum, dass du nach vorne spielst, dass du dir Chancen erarbeitest, dass du jeden Zweikampf zu 100% angehst. Und das muss das Ziel auch dieser Mannschaft sein. Und am Ende dann auf erfolgreichen und guten Fußball zu spielen. Aber viel wichtiger ist erstmal, dass du den Gegner so unter Druck setzt, dass du dann auch deine Möglichkeiten, die er spielt, und die musst du aber auch nutzen. Also es nützt nichts, wenn du dann auf einmal 5, 6 Torchancen wieder hast und keine davon reinmachst, dann wird es immer wieder problematisch. Du musst dann auch dich für die Leistung belohnen, wie du es im Spiel gegen Haching gemacht hast.
Letzte Frage noch von mir, Paul. Ich sag mal ganz kurz den Jüngeren hier. Wie cool konnte man einfach sein damals? Ich weiß nicht, 8 oder 9, nee, 89, glaube ich. Du hast ein Angebot bekommen, du hast damals in Berlin gespielt, bis auf die Insel, zu Aston Villa. Ich find's Wahnsinn. Du hast ja eigentlich 3 oder 4 Systemsprünge auf einmal genommen.
Ja, das war 91 dann. Ich habe das Angebot mit Matthias Breitkreuz bekommen, zu Aston Villa zu gehen oder erstmal rüber zu fliegen, uns das anzuschauen. Da hatten wir schon überlegt, ob was war. Da haben wir gesagt, okay, machen wir, weil in Urlaub nach England wirst du nicht unbedingt fliegen. Waren dann 3-4 Tage drüben und haben dann ein Reservespiel mitgespielt. Das ist die zweite Mannschaft, das ist so Zweitliganiveau in Deutschland. Haben 2-1 gewonnen gegen Manchester City. Jeder von uns hat ein Tor gemacht und dann hat es 24 Stunden gedauert. Dann hatten wir da mehr oder weniger einen Vertrag unterschrieben und haben uns dafür entschieden, nach England zu gehen. Es war die, im Nachhinein war es genau die richtige Entscheidung, so wie jeder normale Arbeitnehmer eine Lehre durchläuft über 2-3 Jahre, war das für mich die England-Zeit, was den Fußball angeht. Ich habe so viel gelernt, was Einstellung, Zweikampf, nicht sich 8-mal drehen und dann noch aufstehen und gucken, hat der andere eine gelbe Karte gekriegt, dann hätten sie dich aus dem eigenen Stadion rausgeschmissen. Sondern wirklich Fußball zu arbeiten. Und das durfte ich in England lernen, die 3 Jahre. Und
bei welchem Angebot würdest du jetzt schwach werden? Also was reizt dich jetzt noch? Wo sehen wir Paul Beinlich irgendwann nochmal?
Also wenn jetzt nochmal die DP World Tour oder die PGA Tour kommen würde, das ist Golfen, und nachfragen würde, Mensch, Paul, könntest du dir vorstellen, bei uns mitzuspielen? Könnte ich vielleicht nochmal schwach werden. Das Problem wäre nur, ich müsste mit Kart fahren, weil ich keine 18 Löcher laufen kann.
Was ist dein Handicap?
8 ist mein Handicap.
Ist
das gut?
Einstellig ist gut, ja.
Ja, mal so sagen. Ist sehr ordentlich. Aber Golf ist eben Sport. Du denkst den einen Tag, du kannst den, und am nächsten Tag kämpfst du wieder um eine Platzreife, übertrieben gesagt. Also das ist nochmal viel extremer im Amateursport, die Sprünge zwischen guter Leistung und heute war es ganz schlecht.
Aber die Kommandobrücke bei einem Fußballverein, da siehst du dich nicht mehr. Also da ist Schluss, oder was?
Ja, nein, da sehe ich mich überhaupt nicht mehr. Also es gibt so ein paar Sachen, ich quatsche gerne über Fußball, das merkt er ja, und unterhalte mich auch gerne über Fußball. Aber immer im vernünftigen Rahmen, das hatte ich ja euch auch gesagt, bevor ich zu der Sendung gekommen bin, dass ich nicht irgendwie über irgendjemanden herziehe, weil ich es auch nicht kann, weil ich viel zu weit weg bin. Ich halte das immer für sehr, sehr schwierig. Aber wenn es irgendwie in eine Richtung gehen würde, beratende Funktion, dann könnte man mit mir über viele Dinge sprechen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, das Leben, was ich im Moment führe, ich freue mich, dass ich es so führen darf. Und es geht eigentlich nicht schöner. Es geht nicht schön.
Dann kommen wir aber trotzdem jederzeit gerne auf dich zurück, wenn Hansa Rostock Gesprächsbedarf hat oder wenn wir Redebedarf haben, über Hansa zu sprechen. Die Saison ist noch lang, es kann noch viel passieren und vielleicht hören wir uns ja dann irgendwann nochmal wieder oder sehen uns auch im Stadion. Paul, vielen Dank, liebe Grüße. Jetzt geht's ab auf den Platz, also auf den Golfplatz wahrscheinlich.
Sehr gerne. Nein, jetzt geht's nach Berlin zu den Enkelkindern.
Oder so. Dann liebe Grüße, eine schöne
Danke.
Woche und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ebenso.
Danke, Paul. Ciao, Paul.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Was ist eigentlich dein Handicap, Reggie?
Ich hatte mal, lass mich ja gerade mal belegen, wo war ich denn da?
Ein freier Samstagabend, oder?
Ich glaube, ich hatte mal 26, aber das war okay, also man konnte mit mir über den Platz gehen, aber ich kann nicht krätschen auf dem Golfplatz, das gefällt mir nicht.
Aber bei 18 Loch, die würdest du noch zu Fuß gehen?
Was ich gut kann, ist putten, also ein Loch, und das habe ich gut geschafft. Ja. Kannst du meinen Freund Jan Stecker fragen?
Mache ich selbstverständlich. Aber da brauche ich niemanden zu fragen, das weiß ich.
Dann lass doch nochmal schnell auf ein kleines Jubiläum gucken. Janik, du warst ja da. Beim 300. Ach, Spiel von Cello Segert, von unserem Freund des Hauses, sage ich mal. Liebe Grüße, Cello, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum 300. Und natürlich zum tollen Sieg am Freitagabend, der enorm wichtig war für den Waldhof. Und der gezeigt hat, das mit Bernhard Trares, das scheint zu funktionieren.
Das muss man wirklich sagen. Also, der hat den Turnaround mit dem Mannheim geschafft. Erstmal Glückwunsch auch an Cello Segert. 300 Spiele für einen Verein. Das ist schon eine besondere Zahl, auch wenn jetzt auf der gegenüberliegenden Seite am Freitag Martin Mennel stand und der hat sich wahrscheinlich gedacht, was wollen die hier alle? Aber es war trotzdem ein würdiger Rahmen. Es war eine tolle Kulisse. Es war ein echt gutes Spiel von Waldhof Mannheim. Also das im Vergleich zu vor 4-5 Wochen erkennst du die Mannschaft nicht mehr wieder. Vielleicht ist das Ergebnis ein Tick zu hoch ausgefallen am Ende. Aber die Zahlen sprechen absolut für Trares. Also der hat jetzt jedes Heimspiel gewonnen seitdem. Also du merkst, wie schnell man so einen Verein auch wieder anzünden kann. Ob das jetzt für deutlich mehr reicht, wage ich zu bezweifeln, weil noch immer sehr viel im Argen liegt und auch Aue wirklich schlecht war am Freitagabend. Bei denen ist es auch kurz vor Krise. Aber trotzdem, der Waldhof hat sich stabilisiert und wird mit untenrum nichts zu tun haben in dieser Saison.
Und es gab ja auch so ein bisschen frische Zellenkur, wenn man das so sagen kann. Diese zwei Jungen, Yigit und Sitan, der da im Zentrum ja auch eine durchaus große Aufgabe hat mit seinen Jungen.
Das war das große Problem. Ja. Die hatten halt keinen auf der Doppelsechs an dem Abend, weil Thalhammer und Benatelli ausgefallen sind, Riekmann rot gesperrt. Und dann wirft Trares einfach so einen Jungen rein, Sitan, der hat sich voll aufgerieben, wie man so schön sagt. Adrian Fein hat sich eher so zurückgenommen in den Zweikämpfen, aber der hat auf jeden Fall jetzt einen Fußabdruck hinterlassen. Bin gespannt, ob der nächste Woche wieder spielt. Verdient er das?
Aber was sagt das über die Zeit davor aus? Also war da vielleicht wirklich der Gurt so eng geschnallt und Trares musste einfach erstmal nur den Gürtel aufmachen?
Ich finde, das ist, wenn du dir das anschaust, das ist für Drittliga-Verhältnisse kein schlechter Kader. Ne? Also finde auch, dass man vielleicht im Nachhinein sagen kann, auch mal die Verpflichtungen, die zum Beispiel noch ein Tim Schork damals, da sind auch ein paar dabei, die einfach Leistung bringen. Und das war letztes Jahr eine Extremsituation, aus der hat sie Antwerpen gerettet. Das hätten wahrscheinlich nicht mehr viele geschafft, aber wir hatten es ja schon gesprochen. Da ist wahrscheinlich auch einiges kaputt gegangen, so ein bisschen im Innenverhältnis. Und deshalb wäre er, glaube ich, besser am Ende der Saison gegangen. Und Trares, das passt einfach. Der hat das Vertrauen der Leute da, der hat das Vertrauen der Zuschauer. Der lässt irgendwie so einen rustikalen Waldhofspiel spielen, trotzdem mit ab und zu ein paar spielerischen Elementen. Und du hast einfach gute Einzelspieler. Ich glaube, das wird eine sorgenfreie Saison für den Waldhof.
Ich glaube, was dem Waldhof extrem gut tut, dass er einfach auf dieses fixe System 4-2-3-1 setzt. Das war ja unter Antwerpen schon immer, wir spielen mal so, mal Viererkette, mal Dreierkette. Aber die wissen jetzt, 4-2-3-1 ist safe, das System vorne Ball. Zielspieler funktioniert, hat jetzt irgendwie 4 Tore schon wieder geschossen, auch immer wieder entscheidend getroffen. Also das gibt dir ja Sicherheit und deswegen bin ich auch voll bei Veggie, das wird jetzt in den nächsten Wochen sich eingrooven.
Und wenn die englische Woche für die erfolgreich wird, warum sollten sie nicht auch nochmal oben ran
schmecken?
Das
ist ja, weil es so eng ist, ja. 8 Punkte zwischen dem ersten Aufstieg und dem ersten Abstiegsplatz, dürfen mit einer Serie so viele träumen. Die engste dritte Liga aller Zeiten.
Ja, haben wir doch den Waldhof auch noch schön, oder?
Da können wir ja auf die englische Woche gucken. Volles Programm. Geht ja jetzt Dienstag, Mittwoch schon weiter. Wo fahrt denn ihr hin?
Ich habe das große Vergnügen, morgen löse ich Yannick Bakic als Fahrer ab. Ich fahre Thomas Wagner morgen ins Saarland, Saarbrücke. Ja, dort wartet unser Freund und Kollege und einer der besten Pressesprecher, die der FC Saarbrücken jemals hatte, Dirk Jochum, auf uns, grillt Lione. Und dann gucken wir uns das an, was die Saarbrücker mit Wind mit Rückenwind, ja, nachdem sie ja 0-2 zurückgelegen haben, dann 3-2 gewonnen. Da bin ich mal gespannt, wie
die morgen auftritt. Rüdiger Ziel hat 117 Leben. Das ist wirklich Wahnsinn, muss man echt sagen. Tobi Jennecke morgen nochmal zu Gast, der war ja auch bei uns im Podcast. Geiles Spiel Saarbrücken gegen Rostock und bevor jetzt hier...
Gegen Dresden.
Was?
Die spielen morgen gegen Dresden?
Nein, nein, die Dresden spielt am Mittwoch in Wiesbaden.
Achso, Entschuldigung.
Da fahren wir beide
genau,
hin.
Genau, wir fahren, das wollte ich gerade sagen.
Geil. Strassi, wann fängst du mit deiner Vorbereitung an?
Ich bin schon mittendrin. Nein, ich mache am Mittwoch Wiesbaden gegen Dresden und morgen bin ich in Saarbrücken und da spielen sie gegen.
Und bevor es jetzt Spekulationen gibt, ich habe einen Führerschein, aber ich lasse mich gerne nochmal fahren. Und ich bin am Mittwoch in Porto, falls das jemand interessiert.
Soll ich eigentlich nach Wiesbaden fahren oder fährst du dann auch nochmal?
Das können wir dann nochmal ausknobeln. Wobei, beim letzten Mal bist du ja gefahren.
Ja.
Wo sind wir da hingefahren? Aachen.
Gut, das war ja
und danach sind wir ja.
Danach waren wir ja beim.
So. Ja. Wo ist Janik, was ist eigentlich mit dir?
Was ist mit dir?
Ich bin in der englischen Woche nicht unterwegs. Ich bin bei Prime, bei den Kollegen. Kann man auch einschalten.
Sag mal, bei wie vielen Sendern bist du eigentlich?
Man redet über mich als Medienhure und Package der, ne?
Also. Ja. Naja, aber ein Thema haben wir noch nicht angeschnitten in der dritten Liga. Ist ja was Trauriges passiert.
Ach so, natürlich. Wir müssen noch mal kurz über Rot-Weiß Essen reden und über was Trauriges, nämlich Glockenhorst ist gestorben.
Ist gestern verstorben. Der Kultfan, kann man das so sagen? Ist so ein Ruhrpott Original. Also die Nachricht habe ich gestern von einem Hörer bekommen, in der Tat. Das war übrigens der Kollege, der mir auf der Autofahrt geschrieben hat, wo du immer gesagt hast, hier der Dings schreibt.
Hm? Ah, okay.
Genau, der hat mir dann geschrieben, Glockenhorst verstorben. Also die Nachricht hat mich in der Tat irgendwie getroffen, weil das war jedes Mal, wenn wir da nach Essen gefahren sind, zu den Spielen, hat man immer den Kameraleuten gesagt, hier, da hinten sitzt der Glockenhorst, bitte immer schön schneiden, ne? Kultfan. Also das, tut mir irgendwie leid. Also es hat ja irgendwie, wir haben jetzt vor ein paar Wochen über dieses Knie gesprochen von...
Islacker.
Genau, was ja neben dem Eingang hängt. Also ich kann mir irgendwie vorstellen, dass Rot-Weiß Essen sich Gedanken macht, ob man nicht eine Glocke oder irgendwas integriert ins Stadion oder was auch immer irgendwo platziert, um eben an diesen Fan auch zu denken.
Es ist auch erstmal natürlich Beileid und Gedanken an die Familie und Freunde, aber es ist echt cool oft zu sehen, wie bei solchen Traditionsvereinen man es schafft, dass solche Einzelpersonen, Fans, dann so einen Kultcharakter auch bekommen, einfach weil sie immer da sind, weil sie immer, ich denke an Manolo, kennst du, ja, Borussia Mönchengladbach, der Trommler, ja. An den denkt man heute noch, dabei war das 80er, 90er Jahre Bökelberg, ja, und das ist einfach etwas, wo du siehst, was dieser Sport bedeutet für die Leute.
Auch der wunderbare Kollege Andreas Kramer vom WDR hat doch diesen Duisburg-Fan,
der auch gestorben ist.
Der ist auch gestorben in der letzten Woche mit 53, der sich darüber aufregt, dass
Daniel Wustlich.
Ja, dass
Michael Tönnies nur dieses Schild hat.
Genau, dieses Schild und dieses Bäumchen da vom Baumarkt oder sowas. Ja, auch da natürlich wie du sagst, Kraft und Andenken an der Familie. Ja, das sind doch die auch so ein bisschen das Ganze ausmachen, ne?
Ja, meine prägendste Erinnerung an Glockenhorst, das war, glaube ich, letzte Saison, da waren wir, Yannick, in Mannheim gegen Essen. Glockenhorst saß ja im Rollstuhl in einem
Rollator, genau. Da ist er mit dem Rollator aufs Spielfeld.
Genau, hat sich fast so ein bisschen festgefahren, weil der Platz halt auch schon ein bisschen tief war. Stand dann auf dem Platz und hat dann nochmal mit den Fans zusammen gesungen, hat die Fans animiert und das war wirklich herrlich. Also solche Bilder, die braucht es in der dritten Liga einfach.
Er hat halt immer eine gute Position gehabt auf den Rolliplätzen, dann kommst du einfach schnell nach dem Schlusspfiff auch auf den Rasen, vor allem in Mannheim, und dann hat er einfach bei dem Auswärtssieg mit der Mannschaft zusammengefeiert. Das waren echt schöne Bilder.
Tolle Bilder. Schöne Erinnerung.
Dann kommen wir jetzt zum letzten Tagesordnungspunkt, nämlich zur Frage der Woche. Ihr wisst, damit beenden wir jede Folge. Die Frage der Woche, die kann von euch aus der Community kommen, die kann von Kollegen oder Kolleginnen kommen oder auch irgendwie von Spielern oder Trainern. Wenn ihr eine Frage habt, die ihr uns stellen wollt, wo ihr glaubt, das wissen die nie, das können die nicht beantworten, dann schickt uns diese Frage doch gerne. Die Nummer, also macht eine Sprachnachricht, die Nummer von unserem 4:3 Handy, die findet ihr bei uns in den Shownotes. So, von wem kommt denn die Frage der Woche heute? Heute kommt sie von einer Kollegin von Magenta Sport, und zwar von Ann-Sophie Kimmel. Die hat mit euch zusammen bei der Europameisterschaft, glaube ich, in Herzogenaurach gearbeitet.
Ja, hat den Social-Media-Bereich verantwortet. Ist normal jetzt auch bei The Zone immer in der Bundesliga unterwegs. Sehr nette Kollegin.
Ja, und hat uns diese Frage der Woche geschickt.
Hallo, hier ist die Ann-Sophie. Meine Frage der Woche ist ganz genau genommen, vielleicht aktuell sogar eine dritte Liga, zweite Liga, erste Liga Crossover-Frage, weil ich will wissen, wie viele Tore Leos Jenser letzte Saison für Ulm geschossen hat. Und falls das für euch zu einfach sein sollte, will ich nochmal switchen und fragen, für welche Ablöse er nach Heidenheim gewechselt ist.
Puh,
Gottes Willen. Also Ablöse, glaube ich, war eine halbe Mille, ne?
Ja, würde ich auch sagen, halbe Million. Mhm. Typischer Heidenheim-Transfer.
Und jetzt,
Anzahl der Tore. Ich glaube, es waren 600.000.
Ja.
Ach, 600.000?
Ich glaube irgendwie, oder 650 sogar.
So viel, okay.
Ich weiß irgendwie, die war festgeschrieben oder sowas. Das muss irgendein runder, also die war, glaube ich, festgeschrieben.
Und zweistellig getroffen?
Ich glaube sogar, dass ich denke, weil ich habe ja so manchmal, ich glaube, der hat 17 Tore gemacht.
Nein, so viele Vorlagen. Als du in Ulm warst, als sie gegen Regensburg gewonnen haben.
Ich glaube, es waren 12 oder 13, hätte ich gesagt.
Ich wäre schon bei zweistellig, aber niedriger Bereich.
Also dann waren es irgendwie 17 Vorlagen und 12 Tore. Es war irgendwie sowas.
Okay, wir müssen jetzt einloggen.
Nee, warte mal kurz. Wer war denn Topscorer letztes Jahr? War er's? Muss ja, ne?
Oder waren es 23 Vorlagen dann? Wie viele Tore waren es denn?
Es geht um die Tore.
Ja, eben. Dann sagen wir 12.
Wir sagen 12 und sagen
600.000?
Ja.
Also ich bin für 12 und 500.000. Aber gut, die Mehrheit entscheidet.
Dann machen wir 550.000.
Nee, das war eine runde Zahl. Also 12 und 600.000.
Ja, gut. Okay. Da kommt hier die Antwort.
Die Antworten sind 12 und 600.000.
Das gibt's ja nicht. Danke an euch. Also früher hätte ich gesagt.
Das ist ja Weltklasse.
Das ist echt lustig.
Ann-Sophie Kimmel.
Wie geil.
Danke, Anso.
Und vor allem wirklich, wir hören das vorher nicht an. Wir hören das dann wirklich zum allerersten Mal in dem Moment, wo es ausgestrahlt wird.
Dann lass uns doch mal einmal kurz gucken, wie viel Vorlagen der gemacht hat. Das ist so.
Wahnsinn. Also, schon wieder nicht geknackt.
Ich zieh mich mal wieder an, ne? Schon mal.
Hol mal den Sekt raus. Ja, es braucht eine noch härtere Frage einfach. Also, ja. Ann-Sophie hatte uns am Rande, aber es hat dann doch nicht geklappt, uns zu knacken. Wie gesagt, wenn ihr eine Frage habt, her damit. Die Nummer steht in den Shownotes. Da könnt ihr übrigens auch andere Sprachnachrichten absetzen, wenn ihr uns mal was fragen wollt, wenn ihr eure Meinung zu eurem Verein loswerden wollt oder irgendwas anderes. Immer her damit.
Und jetzt viel Spaß in der englischen Woche und wichtiger denn je, an einem Tag wie heute, die Glocke drücken. Abonnieren meine ich damit.
Wahnsinn. Und er hat übrigens 15 Vorlagen. 12 und 15. Ich wusste, da war irgendwas mit einer 7. Ja, wisst ihr, so rechne ich das immer. Also waren es 27 Scorer-Punkte. Aber gut, das ist was für meinen Psychiater.
Vielen Dank fürs Zuhören. Veggie ist schon aus der Tür, ohne Tschüss zu sagen.
Nein, der ist auf Toilette.
Aber auch ohne Tschüss zu sagen.
Dieser Podcast wurde übrigens gesponsert von Granufing.
Wiederhören.
Ciao.
Ciao.
Getränke in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen? United.